Hallo, liebe Alltagschemie-Hörer. Ich befinde mich noch in der Sommerpause, aber ich wollte euch in dieser Zeit jetzt nicht hängen lassen. Deswegen, während ich also mit dem Schreiben und Aufnehmen neuer Themen beschäftigt bin, habe ich, wie ihr vielleicht wisst, eine Umfrage gestartet, in der ihr eure Lieblings-Podcast-Folgen angeben könnt. Die werde ich dann nutzen, um bis zum Neustart im September Wiederholungen anzusetzen von den am meisten gewählten Episoden. Damit stelle ich die nächste Folge vor für diese Wiederholungen. Es ist eine der allerersten Folgen. Ich glaube, das ist die zweite Folge, die jemals aufgenommen worden ist. Mit dem unglaublich tollen Namen Sonnenschutz Teil 1, die Ozonschicht. Viel Spaß. Die Sonne ist die Quelle des Lebens auf der Welt. Sie erwärmt unsere Erde und erlaubt Pflanzen mit Photosynthese für uns eine Lebensgrundlage zu schaffen. Es ist aber ein sehr, sehr prekäres Gleichgewicht, denn die Sonne bringt genau die richtige Menge Wärme, um Leben zu ermöglichen. Wenn das Ganze ein bisschen aus der Balance, aus dem Gleichgewicht gerät, dann ist es dahin mit dem Leben, ne? Deswegen brauchen wir einen Schutz vor den sogenannten gefährlichen Sonnenstrahlen. Viele von euch wissen, dass die Ozonschicht in diesem Fall der Schutz ist. Aber es gibt noch einige andere Arten von Schutz, die man vor den gefährlichen Sonnenstrahlen haben kann. Und die möchte ich in diesem Zweiteiler meines Podcastes gerne mit euch besprechen. Wobei ich mich im ersten Teil der Ozonschicht widmen werde. Mein Name ist Johannes Vogel und ihr hört die Alltagschemie, mein Podcast über Chemie im alltäglichen Leben. Chemie ist die Lehre von den Eigenschaften und der Umwandlung der Stoffe und ob ihr es glaubt oder nicht, man findet sie überall. Bevor man verstehen kann, wie die Ozonschicht uns schützt, muss man erst verstehen, was Sonnenstrahlen eigentlich sind. Sonnenstrahlen sind eine Form von Energie, die von der Sonne zur Erde getragen wird. Hier ist es wichtig, den Energieerhaltungssatz kurz zu erklären, der besagt, dass Energie in einem geschlossenen System weder erschaffen noch zerstört werden kann, sondern nur umgewandelt. Diese Umwandlung gibt vor, dass es verschiedene Formen von Energie gibt, die sich in andere umwandeln können. Beispiele hierfür, nur ein paar angewandt. Es gibt die kinetische Energie, die sogenannte Bewegungsenergie. Wenn ich mir jetzt im Dunkeln den Zeh anschlage, wäre das ein ungewolltes Beispiel von kinetischer Energie, die in Schmerz umgewandelt wird. Es gibt chemische Energie, die Energie, die in einem Stoff innewohnt. Chemische Energie von Benzin wird genutzt, um zum Beispiel bestimmte Autos anzutreiben. Und dann gibt es noch als Beispiel potenzielle Energie, die Energie, die einem Objekt innewohnt aufgrund der Lage. Zum Beispiel ein Stein, der oben am Berg liegt und dann herunterkullert, verwandelt potenzielle Energie in kinetische Energie. Sonnenstrahlen sind sogenannte elektromagnetische Wellen, die eine weitere Form der Energie transportieren, die sogenannte Strahlungsenergie. Tragen also die von der Sonne ausgehende Energie zur Erde. Das ist auch gut so, damit wir was sehen können hier auf der Erde. Dabei helfen Sonnenstrahlen. Aber sie helfen zum Beispiel auch, dass Pflanzen wachsen können, denn sie nehmen die Energie der Sonnenstrahlen auf und verwandeln diese dann zum Beispiel in interne chemische Energie. Das ist, was ich vorhin anfangs erwähnt habe, die Quelle des Lebens. Aber es gibt auch Strahlung, die sehr viel Energie mitbringt und zum Beispiel unserer Haut großen Schaden zufügen könnte. Zum Beispiel in Form von einem Sonnenbrand oder vielleicht sogar Krebs, Hautkrebs. Wir reden bei dieser gefährlichen Strahlung von der sogenannten ultravioletten Strahlung oder UV-Strahlung. Da gibt es drei Arten, die sogenannte UVA, UVB und UVC-Strahlung, wobei UVC die meiste Energie mit sich bringt, somit den größten Schaden zufügen könnte und UVA den kleinsten Anteil an Energie mitbringt. Damit Leben, wie wir es kennen, möglich ist, darf ein Großteil der Strahlen nicht den Boden erreichen. Das wird sichergestellt durch die sogenannte Ozonschicht hoch oben in der Stratosphäre, in ca. 15 bis 25 Kilometer Höhe. Aber wie geht denn das eigentlich? Wenn man über Ozon redet, muss man zwangsweise über die elementaren Formen von Sauerstoff reden. Mit Element meint man hier einen Reinstoff, der nur und ausschließlich aus einer Sorte von Element besteht, in diesem Fall Sauerstoff. Die bekannteste elementare Form von Sauerstoff wird passenderweise selbst Sauerstoff genannt und viele kennen auch die Zusammensetzung, sogenannte O2. Das heißt, zwei Sauerstoffatome sind miteinander verbunden. O2 atmen wir jeden Tag konstant ein, um unseren Körper anzutreiben. Daneben gibt es aber noch O, also O1, sogenannter reaktiver Sauerstoff. Diese Form bleibt nicht gern allein und reagiert sofort mit irgendetwas um sie herum. Dann gibt es noch Ozon oder O3, also drei Sauerstoffatome, die miteinander verbunden sind. Ozon ist stabiler als reaktiver Sauerstoff, aber immer noch um einiges reaktiver als O2, unser Standardsauerstoff. Okay, einmal kurz durchatmen. Das war jetzt sehr viel auf Information auf einmal. Es gibt also drei verschiedene Arten von elementarem Sauerstoff, wobei zwei sehr schnell reagieren und eine Form eher stabil ist. Und jetzt kommt noch die UV-Strahlung hinzu, vor der uns die Ozonschicht ja schützen muss. Jetzt passt auf. Dieser ganze Prozess hat sogar einen Namen. Der sogenannte Ozon-Sauerstoff-Zyklus. Und der geht so. O2 absorbiert die Energie der UVC-Strahlung, das war die stärkste Energie, und dadurch wird O2 in zwei reaktive Sauerstoffatome gespalten, also zweimal O1. Damit wird effektiv schon mal verhindert, dass für uns gefährliche UVC-Strahlung ihren Weg zur Oberfläche findet. Diese beiden reaktiven Sauerstoffmoleküle reagieren dann so schnell es geht mit Nachbarmolekülen. Und die Nachbarmoleküle, die da so rumschweben, sind typischerweise O2. Was ist O2 plus O1? Richtig, O3, also Ozon. Ozon oder O3 absorbiert dann wiederum Strahlungsenergie. Das geht diesmal runter bis zur UVB-Strahlung. Zur Erinnerung, UVC stärkste Strahlung, UVB zweitstärkste, UVA die am kleinsten diese Strahlung. Also bis zur UVB-Strahlung. Damit verhindert man also, dass sowohl UVC als auch große Teile von UVB-Strahlen auf der Erd- oder Oberfläche ankommen. Und die Interaktion mit dieser Strahlungsenergie, die aufgenommen wird in das Ozon, ergibt dann eine Spaltung in O2 und O1. Also stabiler Sauerstoff und reaktives Sauerstoffmolekül. Die machen sich dann wieder auf, um den Zyklus wieder von vorne zu beginnen mit anderen Molekülen in der Atmosphäre. Und das passiert immer und immer wieder. Und während all dieser Vorgänge, die jede Sekunde über uns und über unseren Köpfen passieren, wird wie nach dem Energieerhaltungssatz Energie umgewandelt. Nämlich Strahlungsenergie in Bewegungsenergie der Gasmoleküle. Also Sauerstoff und Ozon sind ja alles Gase, im Gegensatz zu Flüssigkeiten oder Feststoffen. Und diese Bewegungsenergie in Gasmolekülen ist nichts anderes als Wärme. Denn Wärme ist im Grunde Bewegungsenergie auf molekularer Ebene. Somit wird für uns Menschen gefährliche ultraviolette Strahlung in harmlose Wärme umgewandelt. Die Ozonschicht ist also der Sonnenfilter der Erde. Wer über diese Ozonschicht redet, muss abschließend auch mindestens kurz über das Ozonloch reden. Leider haben wir, die Menschheit, in der Vergangenheit unbewusst Gase in die Atmosphäre gehen lassen, die diesen Zyklus beeinträchtigen. Die sogenannten Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kurz FCKW, die früher zum Beispiel als Kältemittel benutzt wurden. Das waren Gase, die so stabil sind, dass sie erst in der Stratosphäre unter UV-Beschuss zerfallen. Die Zerfallsprodukte reagieren dann mehrere, ja, tausende, Millionen von Malen in ihrem eigenen Zyklus mit Ozon und reaktivem Sauerstoff und nehmen diese aus der Zirkulation. Somit vermindert man die Menge an Ozon, die die UV-Strahlen aufhalten können. Das ist die Ursache für das sogenannte Ozonloch, das wir hauptsächlich über der Antarktis beobachten können. Wer sich in den 90ern noch erinnert, war FCKW-frei ein wichtiges Designdetail für verschiedenste Produkte, wie zum Beispiel Deodorant. Und das war genau deswegen. Ihr seht, ein paar grundlegende Prinzipien der Wissenschaft ermöglichen die feine Balance zwischen täglichem Schutz vor den gefährlichen Strahlungen der Sonne und der wärmespendenden Grundlage für die Welt, in der wir leben. Dazu muss gesagt werden, dass wir uns nicht nur wegen dem Ozonloch, aber auch deswegen trotzdem noch vor der Sonne schützen müssen. Im nächsten Teil dieses Zweiteilers widmen wir uns der Sonnenmilch und anderen Arten von Sonnenschutz, den wir Menschen aktiv nutzen können. Und bis dahin sage ich Tschüss und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können. Das war die Alltagschemie, ein Podcast über Chemie im Alltag. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns bitte auf iTunes oder einem anderen Podcast-Medium eurer Wahl oder hinterlasst einen Kommentar. Das würde uns sehr, sehr helfen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.